Das Buch Nehemia, zu dem wir heute kommen, es hat einen ganz ähnlichen Hintergrund wie das letzte Buch, das wir behandelt haben, das Buch Esra. Und ich will nochmal ein paar Wiederholungen geben zu diesem Hintergrund, in welchem das Buch Nehemia entstanden ist. Das Buch Nehemia, es war ursprünglich zusammen mit dem Buch Esra ein Werk. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, und auch die Vulgata, die lateinische Übersetzung, die haben das Buch Esra 1 und Esra 2 genannt. Und traditionell wird auch Esra als Verfasser von beiden Büchern genannt oder vermutet. Obwohl es gerade im Nehemia ganz viele ganz persönliche Abschnitte von Nehemia selbst in Ich-Perspektive darin enthalten sind. Das heißt, vielleicht hat Nehemia so eine Art Tagebuch oder sowas geschrieben, einiges aufgeschrieben aus seinen Erlebnissen, die dann Esra in das Gesamtwerk mit aufgenommen hat. Auf jeden Fall ist es so, dass in Nehemia tatsächlich auch Nehemia, die geschichtliche Person, auch die Hauptperson dieses Buches ist. Nehemia ist eigentlich ein Mundschenk. Das war zwar ein privilegierter Job, ja, er konnte dem König das Wasser reichen, aber er war kein Priester wie und kein Schriftgelehrter wie Esra und auch kein König wie Hiskia. Und dennoch gebrauchte Gott ihn in besonderer Weise zur Reformation seines Volkes. Und Nehemia, er macht seinem Namen alle Ehre. Weiß jemand, was der Name Nehemia bedeutet? Nehemia bedeutet, der Herr tröstet. Der Herr tröstet. Und tatsächlich, das Volk Israel, es musste getröstet werden. Es war viele Jahre in Gefangenschaft, im Exil, in Babylon, und dann, viele Stämme haben sich zerstreut, schon unter der assyrischen Herrschaft. Und jetzt, nachdem die Perser die Babylonier besiegt haben, durfte nun ein Teil der Juden wieder zurück nach Israel. Aber es war ein kleines Häufchen, es war so ein schwacher Überrest. Und sie haben gesehen, so vieles war zerbrochen, so vieles war zerstört, so vieles an Herrlichkeit, an Stärke, an Macht, was sie vorher hatten, ist einfach verloren. Und wir haben in der letzten Stunde über Esra erfahren. Esra ist so 458 vor Christus nach Jerusalem gezogen und hat dafür gesorgt, dass der Tempeldienst wieder richtig eingeführt wird. Und knapp 15 Jahre später reist auch Nehemia nach Jerusalem, 445 vor Christus. Und in diesem Jahr sind wohl auch so die ersten 12 Kapitel datiert. Es findet also alles, was wir hier in Nehemia lesen, findet so innerhalb von einem Jahr statt. Außer das letzte Kapitel, das 13. Kapitel, das ist irgendwo zwischen 433 und 423 vor Christus. Also das ist mit ein bisschen Abstand. Was interessant ist, wenn wir uns mal anschauen, die Daten, von wann das geschrieben ist, auch von wann das berichtet, es bedeutet, Nehemia ist zusammen mit dem Propheten Maleachi das letzte Buch des Alten Testaments. Wenn wir einmal die Zeitfolge vor Augen haben. Wenn man also das Alte Testament, die alttestamentlichen Bücher chronologisch sortieren würde, nach der Zeit, dann wären Nehemia und Maleachi die letzten Bücher. Nach den Ereignissen aus Nehemia gibt es kein inspiriertes Wort Gottes mehr. Bis zur Zeit des Neuen Testaments und dem Auftritt von Johannes dem Täufer. Also, das ist quasi die Situation. Es ist die Rückführung. Israel kehrt zurück in in das Land, das Gott ihnen einst gegeben hatte. Sie bauen wieder etwas auf, aber es ist schwach, sie brauchen Trost. Und das ist sozusagen der letzte Abschnitt aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund. Die Situation ist also die, nach dem Exil kehren einige Juden zurück aus der Gefangenschaft. Esra hat den Gottesdienst wiederhergestellt und nachdem der Tempel aufgebaut wurde. Und Nehemia kommt nun, um die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen und die Juden vor den Feinden zu schützen, die sich mittlerweile ziemlich auch in dem Gebiet des alten Israel breit gemacht haben. Für die Juden ist es eine Art Neuanfang hier. Ja, da ist ein Stück weit auch eine Hoffnung mit drin, aber wie gesagt auch eine Traurigkeit. Sie erleben, dass das Gericht Gottes sie sehr dezimiert hat. Mit der Gefangenschaft in Babylon hat Gott sie hart gestraft und deutlich gemacht, wenn sie Gott nicht gehorchen, wird er Israel nicht verschonen. Sie haben nicht einfach einen Freibrief und können machen, was sie wollen. Doch in seiner Treue und Gnade hat Gott einen Überrest bewahrt und wieder zurück in dieses Land kehren lassen. Das ist die Situation, in der Nehemia nun auch auftritt. Ein Ausleger, er nannte das Buch mal das Buch der zwei Mauern. Und das fand ich eine ziemlich gute Beschreibung. Die eine Mauer ist ziemlich offensichtlich. Hier geht es um die natürliche Befestigungsmauer, für die Nehemia sich einsetzt, dass die wieder aufgebaut wird. Die zweite Mauer ist aber die geistliche Befestigung durch das Wort Gottes. Und tatsächlich, diese beiden Mauern richtet Nehemia auf. Und die wollen wir uns mal anschauen, wenn wir einmal die Gliederung des Buches betrachten. Dieses Buch kann man unterschiedlich gliedern. Ich will mal versuchen, möglichst einfach. Wir könnten sagen, die ersten 7 Kapitel gehen um die Wiederherstellung des natürlichen Schutzes, um diese erste Mauer. Die Kapitel 8 bis 12 geht dann um die Wiederherstellung der geistlichen Kraft, also um diese zweite Mauer. Und das Kapitel 13, es fragt so, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter, nachdem diese beiden Mauern einmal von Nehemia aufgerichtet worden sind? Hält es? Wird es halten? In den ersten beiden Kapiteln lesen wir von so einer Art Bestandsaufnahme. Ja, Nehemia, er ist in Babylon unter persischer Herrschaft. Er ist dort, dient dem König ja dort. Und er fragt einem von den Juden, wie sieht es aus in der Heimat? Wie geht es Jerusalem, jetzt wo einige doch zurückgekehrt sind? Und wir lesen in Nehemia 1, Verse 3 und 4. Und sie sagten zu mir, die Übriggebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ja, also er erfährt erst einmal von der Situation und dann fängt er an, ernst zu Gott zu beten. Und er bekennt seine Sünden und die Sünden seines Volkes vor Gott. Und er erinnert sich an die Verheißungen, die Gott doch gegeben hat, dem Volk. Und deswegen fleht er um Hilfe. Und im zweiten Kapitel geht dann Nehemia zum König, dem er diente als Mundschenk. Und nachdem er den König der Könige, Gott, gefragt hat, gefleht hat, gebeten hat, traut er sich nun auch, den irdischen König, den persischen König zu fragen. Artaxerxes I. war übrigens der Stiefsohn von Königin Esther, also auch um diese Verbindung mal zu sehen. Und der merkte, bei Nehemia, der sieht ja so traurig aus. Der macht ja so ein komisches Gesicht. Und er fürchtet erst, oh, vielleicht hat jemand mein Essen vergiftet. Deswegen sieht der Nehemia so schlecht aus. Aber Nehemia beruhigt ihn und sagt, nein, der Grund ist, dass ich traurig bin. Ich habe gehört von dem Zustand in Jerusalem. Ich habe gehört, wie es meinem Volk geht. Und darum gibt er nochmal ein inneres Stoßgebet. Im Stillen betet er noch einmal zu Gott. Und dann breitet er es dem König aus und bittet ihn, dass er doch nach Jerusalem ziehen darf, um die Mauer wieder aufzurichten. Und tatsächlich, der König, er lässt ihn ziehen und gibt ihm sogar Erlaubnis für große Zuwendungen an Materialien und so weiter, dass er, dass Nehemia dort diesen Auftrag annehmen kann und angehen kann. Und er besichtigt dort die zerstörte Mauer, ja, geht einmal so komplett um Jerusalem, guckt, wie die ganzen Tore da verbrannt sind, wie die ganzen Mauern zerstört sind. Und dann ermutigt er. Dann ermutigt er aber die Juden. Wir lesen in Vers 17 im zweiten Kapitel. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen's aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Ja, also hier sehen wir, er ermutigt nun dieses Volk, er tröstet dieses Volk und sagt, lasst uns diese Mauer wieder aufbauen. Ich habe so viel Gutes erfahren von Gott. Das ist doch eine Ermutigung. Und Kapitel 3 bis 6 geht dann tatsächlich um den Bau der Mauer. Wir lesen einmal im dritten Kapitel ein Verzeichnis von den ganzen Arbeitern, die ganzen Familien, die jeweils einen Abschnitt bearbeiten und die Lücken füllen. Interessant ist, dass es heißt in 3 Vers 1, der hohe Priester, er kam mit den Priestern, und sie bauten am Schaftor und sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein. Nehemia, er war bewusst, dass diese Arbeit, die sie tun, das ist nicht einfach nur Handwerksarbeit. Sie heiligten es. Es ist ihnen eine heilige Arbeit. Und die ganzen unterschiedlichen Familien werden aufgezählt, Abschnitt für Abschnitt. Aber da gibt es welche, die Vornehmen unter ihnen, sie beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Also auch eine klare Ermahnung. Hier bleibt nicht verborgen, die sich zu hoch fühlten, zu Etepetete, um hier mit anzupacken. Und auch Nehemia nennt es nochmal ausdrücklich, es ist der Dienst für den Herrn. Hier geht es nicht einfach nur um eine Mauer, die aufgerichtet wird. Hier geht es um einen Auftrag Gottes, den er empfangen hat. Und Gott kennt einen jeden Diener mit Namen und einen jeden, der sich zu hoch ist, um mit anzupacken. In Kapitel 4 geht es um die Wachsamkeit. Die Juden haben ganz viel Widerstand erlebt von Tobia, dem Ammoniter, und Sanballat, dem Araber. Die versuchten alle Tricks und alle Fallen, alle Mittel haben sie versucht, um den Bau der Mauer zu verhindern. Sie spotteten, sie drohten, sie planen Verwirrung und zu stiften und verbreiten Angst, verbreiten irgendwelche Gerüchte, damit da große Unruhe entsteht. Und Nehemia, er ermutigt die Leute wieder. Und wie macht er das? Er erinnert sie an Gott. In Kapitel 4, Vers 8 lesen wir, und als ich ihre Furcht sah, also die der Juden aufgrund der Gerüchte und der Androhungen der Feinde, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. An den Herrn denkt. Das macht Nehemia. Er lässt die Leute auf den Herrn schauen. Trotz all der Unruhen. Und außerdem gibt er einen Hinweis zur beständigen Wachsamkeit. Ja, in Kapitel 4, Vers 11 lesen wir, und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baut. Und die Lastträger trugen ihre Last folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Daher kommt dieses geflügelte Wort mit Kelle und Schwert. Ja, zum einen arbeiteten sie an der Mauer, wie wenn sie da mit der Kelle den Zement verputzen, und mit der anderen Hand haben sie ein Schwert. Ja, also es ist ein Zeichen des Dienstes, der Arbeit, aber gleichzeitig der Wachsamkeit und des Schutzes. Das führt Nehemia hier ein. Und in Kapitel 5 sorgt er auch für die Fürsorge. Und zwar herrscht teilweise große Armut unter den Zurückgekehrten. Die mussten sich ja erstmal neu ansiedeln, mussten erst wieder neu Land bestellen. Es gab wohl eine Hungersnot, sodass da nicht so üppig etwas war. Und viele Juden, die mussten sogar erstmal aus der Gefangenschaft freigekauft werden, damit sie überhaupt zurück können nach Israel. Aber nun kamen sie da an und waren so arm, dass sie teilweise wieder ihre Felder oder sogar ihre Kinder als Sklaven verkaufen mussten, damit sie überleben konnten. Und reiche Juden haben dann quasi Felder angehäuft und umso mehr Reichtum angehäuft aufgrund der Armut von den anderen Juden. Und diese Situation, sie drohte, das ganze Projekt von innen aufzuhalten, von innen zu zerstören. Dass hier keine Einheit mehr ist, keine Fürsorge, kein Miteinander, sondern dass eigentlich sich einige auf Kosten der anderen bereichert haben. Und Nehemia, er setzt sich durch und sagt, komm, lasst uns einen Schuldenerlass geben. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Alles, was die Leute mir noch schulden, ich erlasse es denen einfach. Tut das genauso. Lasst uns doch hier gemeinsam am Werk anpacken und nicht uns bereichern auf Kosten unserer Brüder. Und tatsächlich, die Edlen gehen darauf ein und die Schulden werden erlassen. Und es kann weitergehen mit dem Mauerbau. In Kapitel 6 geht es dann um den Scharfsinn von Nehemia selbst. Und zwar versuchen nun die Feinde, ihn als Person umzubringen, zu ermorden. Und auch da haben sie alle möglichen Listen und Taktiken. Sie wollen eine Falle stellen, eine Hinterlist, dass sie selbst mit einigen Leuten innerhalb von Israel dort eine Falle sich erdenken. Aber Nehemia erkennt sehr scharfsinnig die Listen seiner Feinde. Und er erkennt auch die falschen Brüder in Jerusalem und fällt nicht drauf rein. Und am Ende lesen wir in Kapitel 6, die Mauer wird fertiggestellt. Und Kapitel 7 ist dann wieder ein Verzeichnis der Rückkehrer. Interessant ist, auch hier die Torhüter, die Sänger und die Leviten werden bestellt, wie beim Tempel, bei der Vollendung der Mauer. Es ist hier etwas Heiliges, was sie vollendet haben, was sie nun hier einweihen. Ja? Und das Verzeichnis der Rückkehrer ist ganz ähnlich wie in Esra 2. Aber auch hier sehen wir, und das ist eine interessante Beobachtung, die meisten Verzeichnisse im Alten Testament gehen nach den Stämmen, ja, nach den 12 Stämmen Israels. Hier sind es ein Verzeichnis, das ist nicht nach Stämmen geordnet, sondern nach Städten. Da, wo sie wohnen, da, wo sie herkommen. Und zwar ausschließlich aus dem Gebiet Benjamin und Juda, dem sogenannten Südreich. Der Stamm ist nur noch bei den Leviten und bei den Priestern wichtig. Das ist eine heilsgeschichtliche, hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Die Verheißung galt tatsächlich für Juda. Die anderen 10 Stämme, sie waren zerstreut. Aber auch hier, Gott lässt viele aus dem Stamm Juda und Benjamin zurückkehren in das Land und sie besiedeln das Land wieder. Dann in diesem zweiten Abschnitt, Kapitel 8 bis 12, geht es, wie gesagt, um die Wiederherstellung der geistlichen Kraft. Und hier lesen wir in Kapitel 8 bis 10, über das Hören und das Tun des Wortes Gottes. In Kapitel 8, da kommt das Volk zu Esra. Esra tritt hier auch nochmal auf, die lebten also zeitgleich. Esra war zwar ein bisschen früher schon in Jerusalem, aber hier in Kapitel 8, das Volk tritt zu Esra, dem Schriftgelehrten und Priester, und sie bitten um Belehrung. Belehrung aus dem Wort Gottes. Und es findet eine große Versammlung statt und Esra bekommt eine Holzkanzel und er belehrt das Volk aus dem Wort Gottes. Und dann heißt es, und die Leviten, die legen es Abschnitt für Abschnitt aus, damit auch alle das verstehen. Und das Volk ist sehr betroffen. Das Volk, es hört das Wort Gottes und ist zutiefst betroffen. Und dann sind sie auch überführt von Sünde, von ihrer Schuld, von all ihrer Schwachheit. Und wieder tritt Nehemia auf und er wird ein Tröster. In diesen bekannten Worten, Kapitel 8, Vers 10, ich lese nochmal Ende von Vers 9, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Das ganze Volk weinte. Und er sagte, also Nehemia sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung. Sie sind betroffen von dem Gesetz Gottes, überführt. Und Nehemia erinnert daran, aber seht doch, dieser Tag, er ist ein heiliger Tag. Gott gibt uns Hoffnung. Darum, lasst die Freude am Herrn eure Stärke sein. Eure Bergfestung, da wo ihr Zuflucht findet. Am nächsten Tag kommt das Volk wieder zu Esra. Sie wollen noch mehr aus dem Wort Gottes hören. Eine schöne Sehnsucht, oder? Sie wollen noch mehr hören. Und dann, als sie aus dem Wort Gottes belehrt werden, dann kommen sie darauf, oh, hier werden ja Feste genannt, die das Volk einhalten soll. Das Laubhüttenfest, davon haben sie jetzt gelesen. Und tatsächlich, sie führen es in die Tat um. Sie feiern das Laubhüttenfest. Und es heißt, und man las aus dem Buch des Gesetzes Tag für Tag vor, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Also hier geht es um dieses Fest, das Laubhüttenfest. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang und am 8. Tag war die Festversammlung nach der Vorschrift. Also hier, sie hören das Wort Gottes, sie haben einen Hunger nach dem Wort Gottes, sie werden betroffen und sie führen in die Tat aus, was sie dort lesen. Und unter ständiger Begleitung des Wortes Gottes. Und wie das so ist, wenn man das Wort Gottes ernst nimmt, folgt in Kapitel 9 die Buße. Sie sehen, es ist eine Sünde, eine Übertretung des Gebotes Gottes, dass sie sich vermischen, dass sie sich vermischt haben mit all den kananitischen Völkern. Die Juden haben sich einfach Frauen genommen von den unterschiedlichen heidnischen Völkern und jetzt, wo sie das Wort Gottes gelesen haben, merken sie, oh, das war nicht recht. Und sie sondern sich ab wieder von ihnen. Und es gibt ein langes Bußgebet, was die Leviten dann sprechen. Und sie gehen durch die ganze gesamte Geschichte Gottes mit seinem Volk. Es ist die Geschichte der Treue Gottes von Abraham bis zur damaligen Zeit unter Nehemia. Und sie bekennen ihre Untreue, aber sie loben die Treue und die Barmherzigkeit Gottes. Ein sehr ergreifendes Bußgebet. Ich ermutige euch, das mal durchzulesen, Kapitel 9 in Nehemia. Und daraufhin verpflichten sie sich in Kapitel 10. Wegen all dessen schließen wir nun eine feste Vereinbarung und schreiben sie auf, beginnt Kapitel 10. Buße ist nicht nur Trauer und Herzensschmerz, sondern eben auch das, was in Kapitel 10 folgt, eine feste Verpflichtung. Ich will so nicht weiterleben. Ist ein bisschen ähnlich wie unser Gemeindebund. Hier dieses Volk, sie wollen schriftlich eine feste Verpflichtung eingehen, um sich zu ermutigen. Wir wollen diese Buße ernst nehmen. Das ist das, wozu auch unser Gemeindebund dienen soll. Und sie verpflichten sich. Wir wollen das Gesetz befolgen. Wir wollen das ernst nehmen. Wir wollen das in die Tat umsetzen, was Gott uns befohlen hat. Wir wollen uns nicht mehr vermischen mit all den anderen Völkern. Wir wollen den Sabbat heiligen, wie das Wort Gottes es befiehlt. Wir wollen das Erlassjahr wieder einführen. Also so, dass die Schulden nach einem bestimmten Zeitraum wieder erlassen werden, die Sklaven wieder freigegeben werden, wie es im Wort Gottes steht. Wir wollen die Tempelabgaben geben, damit der Gottesdienst und der Tempeldienst entsprechend vollzogen werden kann. Und wir wollen auch unsere Erstlingsgaben geben. Das ist sozusagen der Zehnte. Wir wollen das alles ausführen. Wir wollen uns dazu verpflichten. Wir schreiben das auf. Und dann in den letzten Kapiteln dieses zweiten Abschnitts, Kapitel 11 und 12, gibt es dann wieder ein Verzeichnis und eine Weihe. Hier geht es darum, das Verzeichnis hier werden die Bewohner aufgeteilt auf Jerusalem und die umliegenden Ortschaften in Juda. Etwa was früher zu dem Stamm Juda gehörte. Und es wurde dann auch hier zu der Provinz Judäa. Ja, das ist das, was diese Rückgekehrten besiedelt haben, wurde dann die Provinz Judäa. Und auch hier, ne, Stamm Benjamin wird aufgezählt, Leviten und die Priester werden aufgezählt, der Stamm Juda wird aufgezählt und das war's. Zwei Stämme plus die Leviten und die Priester. Und dann im 12. Kapitel geht es um die feierliche Einweihung der Mauer und der Ordnung des Tempels. Auch hier es wird fast wie so ein Gottesdienst gefeiert, um die Fertigstellung der Mauer einzuweihen und auch die Ordnung des Tempels. Und dann ist ein zeitlicher Abstand zwischen Kapitel 12 und Kapitel 13. Die 12 Kapitel, es geht um diesen Dienst, was Nehemia bewirkt hat. Diese beiden Mauern hat er aufgerichtet, die äußere Schutzmauer und nun die innere Mauer, dass sie sich fest werden, stark werden im Wort Gottes, dass sie es hören und sich verpflichten, es zu tun. Und dann kehrt Nehemia wieder für einige Jahre zurück zum König von Persien, dient wieder in seinem Amt. Und nach einigen Jahren kehrt er zurück nach Jerusalem. Und was er dort vorfindet, wirft eine Frage auf. Wie wird es weitergehen? Er sieht wieder viele Missstände. Die Tempelordnung ist wieder ziemlich verunreinigt. Ja, da wurde ein Teil des Tempels, da gab es ja unterschiedliche Kammern, unterschiedliche Zimmer in dem Tempelgebäude. Ein Teil des Tempels wurde an Tobia, dem größten Feind der Juden, der die alles in Bewegung gesetzt hat, um den Mauerbau zu verhindern, er wurde ihn vermietet. Tobia durfte seine Sachen in den Kammern des Tempels unterbringen. Er bewahrte dort seine Sachen auf. Und Sanballats Schwiegersohn, der andere Erzfeind der Juden, die alles in Bewegung gesetzt haben, um das Werk Gottes zu verhindern. Sanballats Schwiegersohn ist hoher Priester. Nehemia kommt und er räumt die ganze Kammer von dem Tobia, räumt er raus. Alles, was dem Tobia gehört, schmeißt er raus. Übrigens ein gutes Bild für Bekehrung. Alles, was an Resten, Überresten noch von dem Feind Gottes in den Kammern ist, wird rausgeworfen und es wird wieder neu geweiht und die Gegenstände des Tempeldienstes werden wieder hineingesetzt. Und auch den Hohepriester, den Schwiegersohn von dem anderen Feind, von Sanballat, den jagt er weg, den jagt er in die Wüste. Ich lese mal Kapitel 13, Vers 8 und 9. Oder ich lese mal ab Vers 7. Als ich nun nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Unrecht, das Eliaschib zugunsten von Tobia getan hatte, als er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes hergerichtet hatte. Das missfiel mir sehr und ich warf alle Geräte Tobias aus der Zelle hinaus. Dann gab ich Befehl und man reinigte die Zellen und ich brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. Und außerdem, wir haben gelesen, im 10. Kapitel, sie verpflichten sich, sie wollen den Sabbat heiligen. Eine Verpflichtung, schreiben es sogar auf. Und in Kapitel 13 kommt Nehemia und der Sabbat wird überhaupt nicht geheiligt. Die ganzen Kaufleute, sie ziehen ein, sie wissen schon, ach ja, am Sabbat können sie auch in Jerusalem großen Markttag feiern. Und Nehemia, er kündigt an, so, am Sabbat wird hier nicht mehr gekauft, wird nicht mehr verkauft, keine Geschäfte, ihr braucht es gar nicht versuchen. Die Leute versuchen es doch, er schließt einfach die Türen und sie dürfen vor den Toren Jerusalems, dürfen sie dann übernachten, aber sie haben keine Chance. Am Sabbat wird Gottesdienst gefeiert, wird an den Herrn gedacht, ist ein Ruhetag. Hier ist kein Tag für Geschäfte. Nehemia ist rigoros, er schließt die Tore. Und wieder Mischehen. Das, was sie erkannt haben aus dem Wort Gottes, wovon sie sich abgesondert haben, es kehrt schon wieder zurück. Wieder vermischen sich Juden mit den Frauen aus anderen. Und das heißt dann hier in Vers 25, oder ich lese mal ab Vers 24, und die Hälfte ihrer Kinder, sie redete aschdotisch. Keiner von ihnen konnte jüdisch reden, sondern nur in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Da ging ich mit ihnen ins Gericht und ich verfluchte sie und schlug einige Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare aus. Und ich beschwor sie bei Gott, wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen gebt und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für eure Frauen nehmt, hat sich ihretwegen nicht schon Salomo, der König von Israel, versündigt? Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen nicht gegeben und er war geliebt von seinem Gott und so hatte Gott ihn zum König über ganz Israel gesetzt. Doch auch ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet. Muss man nun auch von euch hören, dass ihr ganz das gleiche große Unrecht begeht, treulos gegen unseren Gott zu handeln, dadurch, dass ihr ausländische Frauen heiratet? Habt ihr nichts gelernt aus der Geschichte? Habt ihr nichts gelernt aus dem Wort Gottes? Wie geht es weiter? Ist der Mensch so? Gibt es keine Hoffnung? Seht ihr, das ist das Ende vom Alten Testament. Das ist das Ende vom Alten Bund. Das Letzte, was wir hören. Habt ihr nichts gelernt? Er stellt nochmal eine gewisse Ordnung her. Er reinigt den Tempeldienst. Er richtet da, wo wieder Mischehen sind. Aber diese Frage bleibt, gibt es eigentlich irgendeine Hoffnung? Selbst nach diesem Neuanfang kehrt die Sünde wieder so zurück? Ich glaube, das Buch Nehemia, trotz diesen Verlauf, trotz dieses 13. Kapitels, es gibt uns Hoffnung. Was wir einmal lernen, ist etwas über das Wesen Gottes. Und zwar, dass er persönlich leitet. Gott leitet persönlich. Nehemia, er ist einer der herausragendsten Vorbilder eines geistlichen Leiters. Aber auch er gibt sehr, sehr deutlich an, Gott ist es, der mich leitet. Ich bin nicht einfach hier irgendein Naturtalent und kann alles organisieren und alles kontrollieren und bin einfach so intelligent, alles richtig zu übersehen. Nein, er sagt, ich bin abhängig von Gott. Immer wieder betont er, Gott gab es mir ins Herz. Gott gab mir diesen Auftrag. Er ist es doch, der mich führt. Aber er erkennt auch, in Nehemia 6, Vers 8, da gibt es falsche Gerüchte, ja, von den Feinden, und da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem eigenen Herzen hast du sie frei erfunden. Nehemia kannte den Unterschied, etwas selbst zu erfinden, um andere zu leiten oder Unruhe zu stiften, oder ob Gott etwas in sein Herz gegeben hat. Das ist hier nicht schwärmerisch, nicht pfingstlerisch gemeint, sondern dass er wusste, Gott leitet mich persönlich, Gott leitet durch seinen Geist. Und was am beeindruckendsten ist, Nehemia ist ein Beter. Er weiß, Gott leitet mich persönlich, deswegen bete ich zu Gott. Er fleht um Weisung, um Hilfe, um Beistand. Ich lese mal die Verse 4 bis 6 aus dem ersten Kapitel. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, lass doch dein Ohr aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Und dann fährt er fort und erinnert Gott an seine Verheißungen und fleht um seine Hilfe. Hat jemand mal gezählt, wie viele Gebete im Buch Nehemia vorkommen? 10? Genau. Ich habe gezählt, vielleicht habe ich auch eins unterschlagen. 9 Gebete sind ausführlich aufgeschrieben, also wo der Inhalt mit angegeben wird, und weitere 5 Erwähnungen von Gebeten finden statt. Also, dass da geschrieben steht, dass sie gebetet haben. 14 Gebete, 13 Kapitel, 14 Gebete. Und manchmal sind es einfach so kleine Stoßgebete. Gedenke, Herr. Ganz vieles, was Nehemia macht, ist, dass er sagt, oh Herr, gedenke doch. Erinnere dich doch daran. Gedenke mir zum Guten, was ich getan habe. Eine zweite Sache, die wir hier lernen aus Nehemia über das Wesen Gottes, ist, Gott kämpft für sein Volk. Er hat gerichtet, er hat Israel geschlagen, er hat Israel stark dezimiert und dennoch kämpft er für sein Volk. Kapitel 4, Vers 14 lesen wir, an den Ort, woher ihn den Schall des Horns hört, dorthin sammelt euch zu uns und Gott wird für uns kämpfen. Bei allem Widerstand der Feinde, sie bauen die Mauer auf und Nehemia sagt, lasst uns hier sammeln, Gott wird für uns kämpfen. Gott wird für uns kämpfen. Oder 4 Vers 9 heißt es, und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war, also ihre komischen Gerüchte und ihre Lügen und ihre Angstmache, und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte. Die Tatsache, dass die Furcht das Volk Israel nicht aufzehrte, der Plan der Feinde nicht aufging. Nehemia sagt nicht, wir hatten die Spitzel oder wir waren klug genug, das zu durchforschen. Nein, er sagt, Gott hat ihre Pläne vereitelt. Gott kämpft für uns. Auch in dem Bußgebet der Leviten, da erinnern sie sich auch, Gott hat auch damals für Israel gekämpft, als er ihnen das Land Kanaan gegeben hat. Gott ist es, der für sein Volk kämpft. In der Macht Gottes sind sie stark, nicht in ihrer eigenen Kraft. Gott kämpft für sein Volk. Das ist das, was Nehemia uns lehrt. Bei aller Aktivität, bei allem Engagement, das sie hineingeben, sie wissen, Gott ist es, der stark ist. Gott ist es, bei dem wir, durch den wir allein siegen können. Und ein dritter wesentlicher Aspekt ist Gottes Treue und Barmherzigkeit. Und das ist gerade das, was trotz des 13. Kapitels Hoffnung gibt. Ich lese mal in Kapitel 9, die Verse 16 bis 19. Also hier aus diesem Gebet, aus diesem großen Bußgebet der Leviten. Und wie gesagt, sie gehen durch diese Geschichte hindurch, wie Gott Israel aus Ägypten befreit hat, durch die Wüste geführt hat. Und dann heißt es in Vers 16, sie aber, unsere Väter nämlich, handelten vermessen und sie verhärteten ihren Nacken und hörten nicht auf deine Gebote. Und sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wundertaten, die du an ihnen getan hattest. Sie verhärteten ihren Nacken und setzten ein Haupt über sich, um zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und du hast sie nicht verlassen. Sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat, und große Lästerungen verübten, hast du in deiner großen Erbarmung sie doch nicht in der Wüste verlassen. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tag, um sie auf dem Weg zu leiten, noch die Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Und deinen guten Geist hast du gegeben. Das ist das, was die Leviten sagen. Unsere Väter in all den Generationen, sie waren untreu. Was haben sie sich versündigt gegen den Gott des Bundes? Und Gott hat sie doch nicht verlassen. Was für eine Treue. Was für eine Barmherzigkeit. Und dann heißt es auch in Vers 30, das Kapitel 9, und du hattest Geduld mit ihnen viele Jahre und tratest als Zeuge gegen sie auf, durch deinen Geist, durch das Wort deiner Propheten, aber sie hörten nicht hin. Also das ist auch schon jetzt in der Zeit der Könige in Israel. Da gabst du sie in die Hand der Völker der Länder. Doch in deiner großen Erbarmung hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen, denn ein gnädiger und barmherziger Gott bist du. Die Tatsache, dass sie zurückgekehrt sind, sie haben verstanden, es ist allein die Barmherzigkeit, das treue Erbarmen Gottes. Wir haben treulos gehandelt, aber Gott, du bist treu. Das berichtet uns das Buch Nehemia. Und die größte Treue, die Gott zeigt, durch den ganzen alten Bund, durch das ganze Alte Testament, ist, dass es immer wieder Hinweise gibt auf den Messias. Hier erfüllt sich die ganze Treue, trotz des Ungehorsams. Wir haben gelesen, Nehemia bewahrt die Juden durch die Mauer. Ja? Und zwar bewahrt er sie auch dadurch, dass klar wird, hier, das hier ist Judäa, das ist die Provinz. Hier, das ist Israel. Wir vermischen uns nicht mit den anderen Völkern. Sanballat und Tobia und alle, die heiß darauf waren, da irgendwie auch Ländereien zu bekommen. Nehemia baut eine Mauer, dass die Juden nicht zerstreut und nicht vernichtet werden durch die Feinde. Warum? Warum hat Gott ihnen das ins Herz gegeben? Nun, damit der Messias aus den Juden geboren werden kann. Aus welchem Stamm sollte Jesus geboren werden, der Messias? Aus welchem Stamm? aus Juda. Das ist der Grund, warum nicht 12 Stämme zurück nach Jerusalem zogen. Das ist der Grund. Gott erfüllt seine Verheißung vollkommen. Und sie galt, sie verengt sich hier auf den Stamm Juda, damit der Messias aus diesem Stamm, der Löwe aus Juda, entspringen kann. Und ja, Nehemia baut diese Mauer auf, damit das geschützt ist, damit Israel, damit die Juden hier reinbleiben. Er verhindert die Mischehen und alles, weil Gott die Verheißung gegeben hat, aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Juda, aus dem Geschlecht Davids soll der Messias kommen. Ja? Nehemia muss dafür eine Mauer aufrichten. Als Jesus aber geboren ist und die Verheißung Gottes erfüllt hat, reißt er die Trennwand nieder. Die Verheißung ist erfüllt. Nun dürfen Juden und Heiden gemeinsam Zugang zu Gott haben. Die Trennwand ist nicht mehr nötig. Die äußere Mauer ist nicht mehr nötig. Nun brauchen wir nur noch die innere Mauer durch das Wort Gottes, was uns zusammenhält. Und ähnlich wie Nehemia ist auch Jesus ein guter Baumeister. Er baut seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde. Nicht mit natürlichen Steinen, aber mit lebendigen Steinen, wie wir in 1. Petrus 2, Vers 5 lesen. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott, hochwillkommen durch Jesus Christus. Und Jesus lehrt uns in dieser Zeit, so wie Nehemia, er lehrt uns zur Wachsamkeit. Wachet und betet. Er lehrt uns zur Wachsamkeit. Und was für ein geeigneteres Bild ist da Kelle und Schwert? Ja, wir sollen tätig sein, wir sollen Dienst. Wir können nicht einfach sagen, ach, wir arbeiten nicht mehr, wir warten jetzt einfach nur noch auf den Herrn. Nein, wir sollen tätig sein in dieser Welt. Mit Kelle, aber auch mit Schwert. Wachsam mit dem Wort Gottes umgehen. Soweit. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Buch? Benjamin.
Eine Frage zu diesem Eliaschip, der das Schafbau gebaut hat. Ist es beabsichtigt, dass der Herr einen Riegel eingebaut hat? Weil bei allen anderen Toren stand man dabei, sie haben auch einen Riegel wieder vorgesetzt. Nur bei dem Schafbau nicht. Ist es, sollte das so sein oder war das ein Fehler von dem?
Das ist ein besonderes Tor, was ja. Das stimmt. Kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Ist eine gute, interessante Beobachtung. Es gibt keinen direkten Kommentar dazu oder keinen Hinweis von Esra hier. In Kapitel 3. Sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein und sie heiligten es. Und bei den anderen heißt es immer, dass sie Riegel und Sperrbalken dazu setzen. Es gibt manche, die wo es heißt, anstatt sie heiligten es, dass da ein paar Buchstaben umgestellt werden und dann heißt es, und sie bauten es mit Balken oder sowas, irgendwie einen Schreibfehler vermuten oder so. Aber ich glaube schon, dass es etwas bedeutet, dass sie es heiligten. Und das ist ja auch nur bei diesem Tor. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass es nochmal deutlich sein sollte, hier wacht Gott. Ja, genau, das Schaftor, da wo die Schafe wohl auch zum Opfer in den Tempel gebracht worden sind. Vielleicht war Gott der Riegel, sorgte Gott für den Riegel. Gerd.
Ich wollte nochmal erwähnen, dass beide Bücher, Esra und Nehemia, für uns ja ganz besondere Anwendungen haben. Also ich denke überhaupt für die Gemeinde, die diese besondere Anwendungen haben, weil sie zeigen, wie man Gemeinde gründet und wie man Gemeinde baut, das Haus des lebendigen Gottes. Und jedes Buch hat so Schwerpunkte, die man sehen kann. In Nehemia sieht man, das sind die Feinde. Ne? Das sind die Feinde. Du kannst die Mauer bauen und du musst ständig auf der Hut sein. Davor sagen die Feinde, komm, oder auch bei Esra, komm, wir helfen euch. Und zu sagen, nee, das ist unser Werk, das ist ein heiliges Werk, da arbeiten nur solche mit, die wirklich zum Volk Gottes gehören. Aber wenn die Mauer gebaut ist, dann ist der, die, oder wenn eine Gemeinde gegründet ist, dann ist der Feind nicht am Ende. Die sind manchmal beharrlicher als wir. Ich denke, in diesem Kapitel 13 sieht man, wie beharrlich dieser Feind auf seine Chance gewartet hat und kaum war Nehemia weg. Da haben sie den Eingang gefunden in die Gemeinde des lebendigen Gottes, in den Tempel. Und überhaupt viele verschiedene, du hast ja aufgezählt, viele verschiedene Möglichkeiten, die Gemeinde zu unterwandern, Ungläubige reinzubringen, sogar die hohe Priesterschaft Leute reinzubringen. Und das ist ja, was wir auch sehen. Warum gehen Gemeinden zugrunde? Plötzlich sind, irgendwer heiratet. Stell dir vor, wir haben hier ein bekehrtes Mädchen, der Sohn vom Bürgermeister heiratet und plötzlich, ist der Schwiegersohn so oder so, ja, vom Bürgermeister oder der Sohn vom Bürgermeister, der muss jetzt auch ein Amt kriegen in der Gemeinde, so läuft es doch irgendwie. Also im Süden nennt man das Vetter des Wirtschaft. Also Verwandte und so weiter. Ja, es läuft darüber über Heirat, darüber, dass man den Sabbat missachtet, darüber, dass man den Gottesdienst nicht heiligt, dass der Tempel nicht geheiligt wird, dass da die Ungläubigen Zutritt kriegen. Und eins finde ich bemerkenswert, wenn man die zwei Bücher so in einen Bund schließt, wie es die, was da angedeutet ist, die gemacht haben, man sieht auch einiges über Leiterschaft. Und das ist ja für uns wichtig, auch gerade im Blick auf Gemeindegründung und Gemeindebau. Du siehst in Esra vor allem, du brauchst einen Leiter, der gegründet ist im Wort, ja, das war 7, Vers 10, er hat es auf seinem Herzen, das Wort zu unterweisen, das Wort zu studieren, sie Gottes Wort zu lehren, und auch hier nehmen wir doch immer auf und lehrt das Volk. Du brauchst solche Leiter, die im Wort gegründet sind, die das Wort lehren können, die predigen können und so weiter. Und wenn sie sehen, da ist was, da ist Sünde im Volk, was macht Esra? Er setzt sich hin, er rauft sich die Haare, er betet, er tut Buße. Er betet so lange, bis die anderen kommen und sagen, ist gut, es tut uns wirklich leid. Und sie tun alle Buße, ja. Bei Nehemia ist das ja anders gelaufen, als er zurückkommt. Er setzt sich nicht hin und rauft seine Haare, rauft die Haare der anderen. Das ist ein Unterschied, haben wir gesagt. Und da sieht man, es gibt Zeiten, da braucht die Gemeinde auch Leiter, die aufstehen und die Haare der anderen raufen. Wenn solche Dinge hier passieren, die so himmelschreiend sind, wie das, was da war, dann muss es in der Gemeinde Leute geben, die aufstehen. Ich meine, der war ja noch da. Der war doch da und hat das Volk unterwiesen in der Zeit von Nehemia auch und hat es Nehemia weg war. Aber dann sind solche Dinge eingerissen, die Leute haben sich daran gewöhnt, aber wir haben einen tollen Prediger, wir hören eine tolle Predigt und das wird wohl alles in Ordnung sein. Wir brechen uns aber, wir haben Ungläubige dann jetzt schon im Tempel und so weiter. Alles in Ordnung, wir haben einen schönen Gottesdienst. Bis einer kommt, der sagt, so geht's nicht. Ich zeige euch jetzt, wo der Hammer hängt. Oder dann hinten heißt es ja auch, den jagt ich weg von mir. Und solche Dinge. Also wirklich rigoros Gemeindezucht geübt. In einer Härte, wo wir vielleicht erschrecken würden, wenn es hier passiert. Aber man sieht hier auch die Gemeinde im Kapitel 13 in einer anderen Phase. Es gibt die Aufbauphase, wo wir den Bund schließen, ja, folgen, dass die Gebote des Herrn befolgen. Und das ist gut. Aber dann kommt die Phase, wo wir jetzt auch schon ein bisschen als Erbwetzler sind, wo sich alles so ein bisschen etabliert und wo Dinge dann leicht einschleichen, weil man nicht mehr Kelle und Schwert braucht. Wir können ja auch so überleben. Nur der Feind schläft nicht. Und die Sünde schleicht sich rein. Und in solchen Situationen kann es dann passieren, dass es notwendig wird, dass Älteste oder Älteste auch auf Einzelne zugehen und ihm die Haare raufen. Sprichwörtlich. Und dann ist immerhin noch ein Zeichen der Hoffnung, wenn die entsprechenden nicht noch mehr rebellieren, sondern sich zur Buße leiten lassen, wie es hier bei Nehemia ja auch der Fall war. Also ich denke, da können wir eine Menge darüber sagen, wenn wir die zwei Bücher lesen, lehren, die wir hier aus diesen beiden zwei Büchern lernen, die wir in unserer Gemeinde, in der Reformation und auch in der zugrunden Gemeinde in Frankfurt wirklich beachten müssen. Wachsamkeit und nicht einschlafen, auch wenn wir meinen, wir seien jetzt schon ein Stück weit gekommen. Ecclesia Semper Reformanda ist man, ja, eine Gemeinde, die immer weiter reformiert, wachsam ist, wo taucht Sünde auf, wir wollen sie hinaus tun.
Sehr gut, ja. Nehemia lehrt etwas zum Gemeindebau.